Der Mystiker aus Nazareth. Jesuanische Spiritualität. Ich frage zuerst, was ist Spiritualität? Und was ist Spiritualität gerade nicht? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und schauen Sie, welche beiden Begriffe Ihnen assoziativ in den Sinn kommen. Was ist Spiritualität? Ein Begriff für Sie und was ist sie gerade nicht? Mir persönlich hilft in dieser Frage immer das Begriffsgeschichtliche. Spiritualis ist aufgekommen im 2. Jahrhundert, der lateinische Begriff für das biblische Pneumatikos, das sich vor allem im Korintherbrief von Paulus findet und bedeutet geistgewirkt. Kann sagen, es steht für eine Gotteserfahrung. Das Verb Pneo heißt atmen, wehen, riechen. Wenn Sie jetzt an diesen Film von heute Morgen zurückdenken, dann ist das alles nicht zwingend Spiritualität, sondern wenn vielleicht bei diesem Täufling oder bei diesem Menschen, der in diese Gemeinde eingetreten ist, etwas Hochgeistiges geschah, dann sagte man dem Spiritualis. Also, Spiritualität steht für die hochgeistige Erfahrung, die sich damals bei den erwachsenen Täuflingen im Taufgeschehen, aber auch heute in unserem Beten, in unserem Dasein, in unserem Leiden, in unserer Freude, sich ereignen kann, aber nicht muss. Ein hochgeistiges Geschehen. Demgegenüber ähnlich und anders Religion. Da haben wir es mit Rückbindung und Wiederlesen zu tun. Da existiert also schon ein Gefährt. Da ist schon eine Schrift oder eine Tradition, etwas da, das es wiederzulesen gilt. Das dritte Wort, etymologisch Glaube, Pistis, die Piste. Da geht es um eine Anbahnung, einen Weg, der irgendwie angebahnt wird und dem ich folgen kann. Diese Begriffe werden wir in meinem Referat immer wieder vorfinden. Jetzt möchte ich die Brücke schlagen zum Mystiker aus Nazareth. Nach unseren Beiträgen von den Gruppengesprächen war mir fast, als hätten wir als Erlöste Jesus nicht mehr nötig. Bin nicht so sicher. Jesus war eine historische Gestalt. Wir wissen, dass und in etwa wann er gelebt hat. Sein Wohnort Nazareth, so wird aufgrund archäologischer Geschirrfunde angenommen, dürfte ein Dorf von etwa 400 Personen gewesen sein. Jesus, der erstgeborene Sohn der Maria, wurde dort sozialisiert durch seine Mutter und ihren Mann Josef, durch den jüdischen Glauben, seine Riten und durch seine Schulbildung. Sozialisiert. Aus der mehrfach gestellten Frage dieses Jesus, habt ihr gelesen, darf man rückschließen, dass er wie jeder jüdische Knabe damals lesen und schreiben konnte, obwohl keine Schrift auf ihn zurückgeht. Dann haben wir etliche Aussagen und Worte, die dem erwachsenen Jesus entstammen. Jesu Wirkzeit war kurz, 3 Jahre gemäß Johannes, sie könnte aber auch deutlich kürzer gewesen sein. Historisch brisant scheint mir Jesu Verhalten. Er war absolut souverän, fern jeglicher Abhängigkeit, aber kein autistischer Weltfremdler, sondern im Gegenteil zutiefst beziehungs- und liebesfähig. Die Theologie spricht von Proexistenz. Er konnte also ganz und jenseits des Neurotischen für andere da sein. Er hatte auch einen eigenen Sinn für Gerechtigkeit, der das damalige Gesetzesdenken aufnahm und doch weit darüber hinausging. Es überstieg Sie als Theologen kennen sicher die wichtige Passage von Matthäus 5, 17 bis 20. Und Jesus hatte ein eigenes Bild von Gott. In mehrfacher Hinsicht also unterschied er sich von den damaligen Gepflogenheiten und war doch nicht einfach ein Antijude, auch nicht ein Antipharisäer, so sehr er diese jüdischen Gelehrten auch kritisierte. Pharisäer waren ehrenwerte Menschen, die zeigten, wie man ein gutes jüdisches Leben führte. Aber die damaligen Pharisäer waren gemäß der Evangelisten und auch wohl gemäß Jesus selbstgefällig und voll der Heuchelei. Jesus hatte zweifellos heilende Fähigkeiten, obgleich wir nicht so genau wissen, von welcher Art diese waren. Er konnte wie kaum einer das Böse durchschauen und war ihm ebenbürtig, ja sogar überlegen. Dämonenaustreibungen zeigen, wie er mit den Dämonen sprach, mit einer Unsubstanz, die wir nicht einmal sehen, mit etwas, das für uns weder Name noch Identität hat. Und von der Passionszeit, die am besten belegten Zeit, wissen wir, dass Jesus größtes Mobbing erlebte. Eigentlich vor allem von den Randständigen akzeptiert wurde, von Menschen also, die nichts zu verlieren hatten. Die damals Mächtigen, die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten ihn schlussendlich ans Kreuz. Heute wären das die Politiker, die Ethiker, die Juristen, die Theologen, der Verwaltungsapparat. Gemäß aller Evangelien hat Jesus den Kreuzestod in Hingabe an Gott hingenommen. Meine Frage lautet nun, ja, woher hat Jesus diese Souveränität? Diese außerordentlichen Fähigkeiten, woher weiß er ohne äußere Leitbilder so genau, wie sich verhalten, wie lieben, wie sich von Missbräuchen absetzen? Woher hatte er einen so treffsicheren Umgang mit dem Bösen? Woher die Kraft, trotz größtem Mobbing und Folter, treu seinem Lebensentwurf und seinem Gott zu bleiben? Das ist für mich die alles entscheidende Frage. Und sie verrät uns das tiefste Geheimnis Jesu. Die Antwort lautet simpel: vom Vater. Jesus schöpfte aus einer Gottverbundenheit und Gotteserfahrung, wie sie inniger nicht sein könnte. Der Vater ist ihm Kraftquelle. Und wann begann es denn mit dieser Gottverbundenheit? Die Evangelisten antworten unterschiedlich. Johannes sieht über allem und von allem Anbeginn an Jesus in diesem Licht und sagte, im Anfang war der Logos, ist Gesetzmäßigkeit. An dich, Roman, auch für mich eine Antwort auf deine kosmische Dimension. Johannes ist der Mystiker oder der Visionär der Evangelisten. Lukas und Matthäus zeichnen je eine Kindergeschichte mit besonderer Abstammung Jesu. Mit ihnen stehen wir vor der theologischen Frage, ja, was heißt Gottes Sohn? Historisch dürfte für Jesus ein Erlebnis konstitutiv gewesen sein. Vielleicht die Handys ausschalten gerne. Ein Erlebnis dürfte konstitutiv gewesen sein, die Taufe. Sie sehen hier Jesu Taufe abgebildet in der Kirche von Monreale, Sizilien. Wir wissen gesichert, dass Jesus sich taufen ließ. Erinnern Sie sich an Spiritualis, was da geschah oder eben nicht? Wir wissen, dass Jesus vor der Taufe mit der Täuferbewegung sympathisierte. Aber statt als Anhänger des Täufers dann ans Leben anzutreten, kam nach der Taufe eine Zeit der Einkehr, wieder die Versuchung und dann, und das wohl zum Erstaunen aller damals, die ureigene Sendung Jesu. Man kann rückschließen, dass bei der Taufe etwas Wesentliches geschah, Hochgeistiges. Die Taufe war eine Initiation. Und ich frage jetzt auch uns, wie geschah in unserem Leben Initiation? Warum sind wir da, wo wir heute sind? Überlegen Sie einen kurzen Moment. Warum sind Sie da, wo Sie heute sind? Von der Taufe Jesu besagen die Evangelisten, dass er hier die Himmelsstimme gehört habe. Das Eigentliche in Jesu Tauferfahrung, eben diese Himmelsstimme, entzieht sich dem historischen Blick. Sie erschließt sich uns über Mystik und Symbolik. Der offene Himmel verweist auf eine offene Beziehung nach oben und zum transzendenten Seinsgrund. Die Taube ist ein geistiges Liebessymbol. Sie steht für das Innigste, was Gott uns zu bieten hat. Die sich ereignende Stimme holt dann den zentralen Begriff Sohn ins Bewusstsein. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Was Gott anbietet, ist eine spezielle Form von Beziehung, eine Sohnschaft. Überlegen Sie mal diesen Begriff Sohnschaft. Ich spiele Ihnen dazu eine kleine Musik. Nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Sohnschaft hat etwas mit diesem Zulassen einer Abhängigkeit zu tun. Sohnschaft betont eine nochmals andere Nuance als Partnerschaft, auch als Freundschaft, nämlich ein Aufeinanderbezogensein, das bei aller Autonomie auch Abhängigkeit, Angewiesensein zulässt. Innere Autonomie und das Zulassen von Abhängigkeit vom Vater oder von Gott schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, die so gewonnene Unabhängigkeit von irdischen Zwängen ist gerade Frucht mystischer Sohnschaft. Jesu Angeschlossensein an Gott als den Vater war Geheimnis. Es war Geheimnis seines Bei-sich-Seins, seiner Ausstrahlung, seiner Wirkung, seiner Heilkraft. Diese Sohnschaft charakterisiert den personalen Bezogenheitsaspekt im christlichen Gottes- und Menschenbild. Personare heißt durchtönen. Es geht also wie beim Singen durch mich hindurch. Es ist ein Beziehungsbegriff. Es geht um ein Offensein, eine Anteilnahme und eben um Sohnschaft. Interessanterweise ist mir das Motiv, du bist mein vielgeliebter Sohn, du bist meine vielgeliebte Tochter, schon 8-mal begegnet bei heutigen Menschen, die diesen Satz träumten. Eine 20-jährige, reformiert sozialisierte, die dann von der Religion abgewandert ist, hatte schwer krank, 20-jährig und konnte sich kaum mehr bewegen. Hatte sie zwei Träume. Im ersten Traum träumte ihr, gib uns heute unser tägliches Brot. Das kenne sie irgendwoher, meinte sie. Sie lernte das Vaterunser beten und erzählte mir dann, was es für sie heißt, seelisch, geistig, vom Vater her genährt zu sein. Genau sie, als fast Tetraplegikerin, erfuhr dieses Genährtsein. Im zweiten Traum hörte sie einen unverständlichen Satz. Du bist meine vielgeliebte Tochter. Ich habe dich gerne. Sie wusste nichts von Jesu Tauferfahrung, aber war ergriffen, wie sie davon hörte. Was macht nun Jesus mit dieser Erfahrung der Sohnschaft? Wir wissen, nach einer Zeit der inneren Prüfung begann seine Sendung. Und was predigte er? Gott so wie ein Vater, verbunden mit dem Reich, verbunden mit dem Ruf nach Umkehr, das sind seine wichtigsten Anliegen. Mit der Vaterbeziehung beginnt Jesus und in sie hinein stirbt er schließlich, ringend und vertrauensvoll. Auch für uns beginnt Nachfolge mit der Vaterbeziehung, anders ausgedrückt mit der Sohnschaft. Umkehr, Metanoia, heißt wörtlich Hineinwendung. Auch wir können unsere Sohn- und Tochterschaft annehmen und Jesus folgen, was allerdings nicht, wie Sie auch sehr schön gesagt haben in Ihren Beiträgen, mit einem Taufakt getan ist, sondern eine lebenslängliche Überwindung von Angst, von Spaltung, von Eigendynamiken der Gier, der Macht. Immer wieder fällt der Mensch aus seiner Gottesbeziehung heraus und er liegt seiner Prägung. Ich sage manchmal auch, mit der Gottesbeziehung ist es wie mit einem Wackelkontakt. Aber punktuell erfahren auch wir, was Jesus fast als Dauerzustand erlebte, dass wir so geliebt sind und von daher souverän und liebend. Die Aussage, Jesus ist Gottes Sohn, ist also meines Erachtens primär mystisch und nicht biologisch zu verstehen. Wer beim Biologischen stehen bleibt, verpasst das Wichtigste. Er meint, es gehe um ein Dogma. Es geschieht dann eine Überbewertung dieses Jesus und er erkennt nicht, dass uns Jesus da einen psychologisch stimmigen Zusammenhang erzählt. Er verpasst es, in Jesus den Erfahrenden zu sehen, der gerade so, als Christus nämlich, uns zum inneren Lehrer und zur eigenen Gotteserfahrung werden kann. Ich möchte damit eine biologische Deutung von Jesus als Gottes Sohn nicht abstreiten. Vielmehr bleibt es Geheimnis. Ich kann es weder beweisen noch widerlegen. Und wir werden dieses Geheimnis nie lüften können. Zusammengefasst, Jesus als Mystiker zu begreifen, heißt vorerst sein Bezogensein auf den Vater als Grundlage seines Personseins, Grundlage auch seiner Botschaft, seines Wirkens, seines Lebens und Sterbens, Grundlage für alles zu erkennen. Umkehr und Himmelreich sind mystisch zu verstehende Begriffe. In der Konsequenz, eine Spiritualität, die dieser mystischen Spur folgt, ich nenne sie auch jesuanische Spiritualität, die strebt eine Vaterbeziehung an, also für uns auch ein neuerliches Angeschlossensein an Gott. Gott oder das Göttliche wird dann als Urgrund allen Daseins, auch zum Urgrund der eigenen Seele. Da halte ich einen Moment inne. Dieses Wort, Gott auch als Urgrund zu begreifen, das ist das Zusammenbringen von Theologie und Psychologie. Ich meine, es geht nicht ohne. Und Mystik bedeutet die fast ungeheuerliche Erfahrung, dass es einen solchen Urgrund gibt. Man fällt hinein, ist überrascht über diese Erfahrung, fällt wieder heraus, sucht wieder neu. Erste und wichtigste Pflicht für uns und eine jesuanische Spiritualität heißt folglich, kümmert euch um die Vaterbeziehung. Ihr kennt den Text, Sie kennen den Text von der wahren und der falschen Sorge in Matthäus 6, 25 bis 34. Ein modernes Beispiel, wie sich eine Patientin aus der Vaterbeziehung nährte, ist Frau Beilner. Sie ist seit Jahren ans Bett gefesselt. 25 Minuten waren mir gegeben zwischen Visite und Untersuch, um mich ihr vorzustellen. Es sei dringend, sie sei verzweifelt. Eine Frau mit krebsbedingten, fortschreitenden Lähmungen, deren Leiden noch Jahre dauern könne. Zum Glück realisiere ich das alles nicht im Voraus. Ich trete in ein Zimmer und da liegt vor mir eine in ihr Leiden eingekerkerte, weinende Frau. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Sie ist bis fast zum Kopf gelähmt. Ich wäre am liebsten gleich davon gerannt. Ein geflüstertes: Ich bin Theresia Beilner und wer sind Sie? Holt mich aber wieder zurück und macht mich noch mehr verzweifelt, denn ich realisiere, dass Frau Beilner geistig voll gegenwärtig ist. Stelle mich vor, Frau Beilner weint. Ich stammle, das sei eine absolute Zumutung. Ja, Gott, flüstert sie. Ich ergänze, was Sie aushalten, ist Höchstleistung. Sie sind eine Heilige. Ich hätte als Kind viel über Heilige gelesen, jetzt hätte ich einen solchen Menschen erfahren. Ich hätte auch sagen können, Mystikerin. Frau Beilner ist berührt. Sie weine doch viel zu viel. Warum ich das beeindrucke? Wir kommen ins Gespräch über Gott und das Leid, und ich sage, dass Gott sich freue über sie. Dann frage ich, was sich den lieben langen Tag in ihrem Kopf abspiele. Sie besteht ja sozusagen nur noch aus Kopf. Jetzt spricht sie laut. Es ist, wie wenn ich jeden Tag beginnen muss, indem ich mich entscheide. Ich bin erstaunt. Was gibt es denn da zu entscheiden? Es gehe um das Annehmen. Beten ist mein Tag. Ist meine Entscheidung, mit der ich morgens beginnen muss. Und wenn ich gar nichts mehr beten kann, so bete ich meinen Namen. Angelika Beilner. Ich kann Gott nicht davonrennen. Aber dass Gott Freude an mir habe, das habe ihr noch nie jemand gesagt. Bis dahin hätten sie sagen können, okay, das ist eine Begegnung zwischen der Frau Rinz und der Frau Beilner. Und jetzt geschieht das Wichtige. Es in ihr ist glücklich und das über Tage. Da hat etwas Größeres Gnade mitgewirkt. Zurück zu Jesus. Jesus kreiste immer neu, um das Anliegen dieser mystisch zu begreifenden Vaterbeziehung. Ein zentraler Ausdruck dafür ist Wohnen, Bleiben, griechisch Meneis, im Johannesevangelium 1, 38. Als die ersten Jünger Jesus folgten, fragten sie: Meister, wo wohnst du? Sie wollten, wie ich meine, nicht nur wissen, ob er in Kapernaum oder Galiläa wohne, sondern wo hast du deine innere Bleibe? Worin bist du verwurzelt? Dann nämlich macht Jesu Antwort Sinn: Kommt und seht. Das Geheimnis dieser inneren Beheimatung kann nicht erklärt, sondern nur leibhaftig erfahren werden. Man muss Jesus folgen, bei ihm einkehren. um zu begreifen. Dieses Wohnen, das griechische Menes, heißt aber auch bleiben und ist gemäß Walter Kirchschläger ein Schlüsselbegriff des ganzen Johannesevangeliums. Dasselbe Wort taucht auf beim Weinstock und den Reben. Wohnen heißt angeschlossen sein, verwurzelt sein. Jesus ist selbst den Wurzeln nahe und bittet uns darum, dass wir in ihm und in Gott verwurzelt sind, wie die Rebe im Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir wohnt, bleibt, und in wem ich wohne, bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das heißt, im Geheimnis oder in dieser Vaterbeziehung muss man Wohnung nehmen. Roman Siebenrock, du prägtest den Begriff Mystik des Bleibens. Jetzt möchte ich die Brücke schlagen zu Jesu Wirken, zu seinen Heilungen. Die Vaterbeziehung ist ihm auch Begründung im Tun. Jesu Heilungen haben bis heute einen zwiespältigen Nachklang. Kranke werden gesund, Lahme gehen, Blinde sehen wieder. Man übertrage das auf die Situation in einem Krankenhaus. Unvorstellbar. Jesus bleibt uns in der Unfassbarkeit seines Wirkens auch der Fremde. Niemand begreift. Nun gibt es aber, wenn man die jesuanischen Heilungsgeschichten meditiert, eine tiefer liegende Aussage. Ich spreche auch von einer Urheilung hinter den Heilungen. Sie geht wie dem anderen voran oder wohnt den anderen inne. Und diese Urheilung lautet von der Spaltung, vom Abgetrenntsein von Gott, hinein in ein neuerliches Angeschlossensein. Ach, uns Menschen wäre oder ist dieser Vater eigentlich Inbegriff von Quelle. Gleichgültig, ob es in Jesu Heilungen konkret um ein aufgerichtet werden aus Lähmung, um ein inneres Aufstehen, um ein sich in die Mitte stellen oder um Dämonenaustreibung geht. Im Kern kreisen diese um die heilmachende Einheit mit dem Vater und um eine besondere Beziehungsqualität, um Sohnschaft auch für uns. Versuchen Sie mal, das Wort Glauben so zu verstehen. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Eintreten in die Sohnschaft hat dich geheilt. Man darf nicht vergessen, die Begegnung mit dem Nazoräer war für die damaligen Menschen immer auch ein konkretes Beziehungsereignis. Jesus berührte, hörte zu, schaute die Heilsuchenden an. Er war ganz persönlich traurig über deren Verfehlungen. Er weinte, er ließ sich betreffen. Da ist für mich also auch wirklich die Person Jesu entscheidend. Sie ist mir nahe. Und dann wollte Jesus die Menschen öffnen. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der Menge, Ochlos, weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf und setzte und seufzte und sagte zum Taubstummen, Ephata, das heißt, sei geöffnet. Sogleich öffneten sich die Ohren, seine Zunge wurde von der Fessel befreit und er konnte richtig reden. Also nicht allein mit Speichel, dem damals bekannten Heilmittel gegen Augenkrankheiten, wollte Jesus dem Leiden dieses Menschen beikommen. Und auch nicht mittels eines damals üblichen Zauberspruches, sondern ganz schlicht, indem er aufblickte zum Vater. Es geht Jesus um ein umfassendes Sei geöffnet. Wenn Sie die griechische Sprache mit hineinnehmen, die Zeitform, dann geht es um ein Seiend und ein Werde geöffnet. Also es geht ihm um ein Seiendes und es geht ihm um ein Werde geöffnet. darauf hin, auf dieses Seiende hin, auf Gott als den Vater hin. Persönlich verstehe ich dieses eingeforderte Offensein am ehesten anhand von Zuständen Sterbender, die genau jetzt mehr und mehr in einem ganz neuen Sinne offen, eben hörend sind, sensibel für eine schwingungsmäßige, zugleich jenseitige und diesseitige Welt. Ich möchte ein zweites Mal den Bezug zur kosmischen Dimension von Erlösung nehmen. Es geht um ein anderes Hören. Meine zweite These also: Ob von Umkehr, Heimkehr oder Heilung die Rede ist, in und hinter allem geht es Jesus um ein Angeschlossensein an Gott oder an den Vater, um ein umfassendes Sei geöffnet daraufhin. Konsequenz: Ob im Sein oder Tun, es geht um Beziehung, um diese Beziehung, dieses Offensein. Man kann auch mit Benedikt sagen, ora elabora. Und was verändert sich dadurch, durch diese Beziehung? Antwort: Etwa die Grundverfasstheit von Angst lockert sich. Das tieferliegende, verschüttete Urvertrauen schimmert durch. Und was bedeutet denn dieser Vater? Dritte These: Gott so wie ein Vater ist nicht als Gegensatz zu Gott wie eine Mutter zu lesen und übrigens auch nicht als Gegensatz zu einem göttlichen Prinzip. Nein, es ist Antwort an die Angst, Angst oder wieder die Angst. Jesus hatte die Grundverfasstheit menschlicher Angst intuitiv begriffen. Sie können auch überlegen, wie von Gott als Vater reden, heute, wo viele Kinder vaterlos aufwachsen oder zeitlebens von schlimmen Vatererfahrungen geprägt sind. Und wie kann man im Zeitalter der Quantenphysik und auch angesichts des namenlosen Leidens der ganzen Schöpfung von einem liebenden Vatergott reden? Und wo ist es besser zu schweigen? Das ist die Krux von uns allen, Theologen und Seelsorger. Jesus hatte es da vielleicht leichter. Oder eben nicht. Wie Johannes im Kapitel im Gespräch über den Vater, Johannes 14, 1-14, beschreibt, schienen schon die Jünger nicht begriffen zu haben, wer dieser Vater sei. Es macht mich immer neu betroffen. Sie begriffen nicht, wohin Jesus gehe. Zeig uns den Vater, sagt Philippus. Und Jesus antwortete offensichtlich betroffen, schon so lange bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also, dieser Begriff Vater aus dem Munde Jesu heißt, überlegen Sie sich kurz, was heißt es für Sie? Sie müssen nichts sagen, aber einfach mal überlegen. Es steht erstens für das Geheimnis schlechthin, für ein erstes und letztes Ganzes jenseits von Raum und Zeit. Es steht ferner für den Gott, der das Ganze umfasst und zu innerst durchdringt. Das ist eine spontane Formulierung von Hans Kessler. Und es steht für eine Qualität von Ganzheit, aus der keiner keine herausfällt. Für ein paradiesisches Einssein, das Polaritäten und Gegensätze in sich enthält. Richard Rohr spricht von Jesus als dem ersten nicht-dualen religiösen Denker des Westens. Vatererfahrung im Munde Jesu schließt aber auch jene mütterliche Erfahrung von Geborgenheit mit ein. Barmherzig heißt mutterschüssig. Gott, so wie ein liebender Vater, ist Gegenerfahrung zu Angst, meint ein Angenommensein, ein Geliebtsein. Der Mystiker Jesus würde sagen, der Vater ist stärker und langmütiger selbst als der Sturm. Ontologisch formuliert, muss Gott oder das Göttliche, überlegen Sie, Gott oder das Göttliche ist so numinos, da hat man zuerst Angst. Also, Ontologisch gesagt muss gemäß Jesus Gott oder das Göttliche selbst in der erschreckenden Luminosität nicht nur gefürchtet werden, sondern er erweist sich dem Ehrfürchtigen als Güte schlechthin. Auf den Vater als Urgrund kann man bauen. Ich kann das wiederum am besten von Sterbenden her verstehen. Da war eine tiefglückliche Sterbende. Sie sagte zu ihrem Mann, bin ich denn schon gestorben? Drüben? Nein, sie war nicht gestorben, aber wohl außerhalb der Wirklichkeit, außerhalb von Raum, Zeit, Körpergefühlen und Symptomen. In der Welt habt ihr Angst, seid ihr in Bedrängnis, je nach Übersetzung. Aber habt Mut, ich hab die Welt besiegt. Sie kennen das aus Johannes 16,33. Warum denn, spricht Jesus so? Sein Leiden und die von dort her begründete Erlösung stehen ja erst bevor. Ich meine, hier geht es um ein Sehen über die Weltbefindlichkeit hinaus. Der Begriff Angst ist zweifellos zu kurz gegriffen. Jesus aber erkennt, dass die Weltbefindlichkeit das Wichtigste, nämlich dasjenige, was er Vater nennt und die von dort her kommende Vertrauens- und Seinqualität, irgendwie nicht aufnimmt, wie aussperrt. Und Jesus sieht über diese begrenzte Weltbefindlichkeit hinaus. Möchte da verweilen. Das tiefste Tabu ist Gott. Das tiefste Tabu, das, was wir am meisten aussperren, das Numinose, das, was wir am meisten, wenn es denn uns wirklich nahe treten würde, nicht aushalten, ist die Erfahrungsrealität von diesem Absoluten. Das ist ausgeklammert. Jesus erkennt das und sieht doch darüber hinaus. Ja, er hat selbst in seiner Person dieses andere, auch mystische, integriert und so gesehen die Welt besiegt. Dass Jesus in so schwierigen Worten wie Kampf und Sieg spricht, besagt, dass unsere herrenlose Seele sich offensichtlich schwer tut, sich hier zu öffnen und den Herrn zu finden. Da ist Kampf. Es geht um einen Sieg in der Niederlage. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir, betete Bruder Klaus und dies wohl täglich. Habt den Mut, sagt Jesus im Sinne eines spirituellen Auftrags, durch eure Angst und Mauern der Abwehr hindurch auf neue Weise offen zu werden, auf Gott als Urgrund und Herrn. Heute würde er vielleicht auch sagen, habt Mut zur Reifung. Ich möchte dieses Bruder Klaus-Lied jetzt nochmals spielen. Und warum lohnt sich das? Warum lohnt sich Reifung? Oder warum lohnt es sich, diese Sohnschaft anzunehmen? Meine lieben Theologen, Theologinnen, wenn ich etwas von der Psychologie her nicht erklären kann und mir einzig die religiösen Bilder Worte und auch meine Erfahrungen helfen so die Antwort auf diese Frage. Jesus sprach vom Lohn im Himmelreich, vom Seligsein. Auch das sind wiederum mystisch zu verstehende Seinsqualitäten. Psychologisch geht es um die Frage, ist denn im Äußersten und im Innersten nur das Gute, eine Liebe schlechthin, Leben schlechthin, vertrauensspendende Quelle, sprich Gott selbst? Oder ist da Ambivalenz, Gut versus Böse, Urvertrauen versus Urmisstrauen? Sowohl meine Kursarbeit mit vielen Klangreisen, wie auch Sterbende, wie auch Menschen mit Nahtoderfahrungen lehren mich immer wieder, tiefer als alle Angst ist Vertrauen. Hier ist Dualunion. Der Mensch hat Teil an Gott, am Vater, am Licht. Im Innersten ist nicht Ambivalenz, sondern Sohnschaft. Und wenn man das zu Ende denkt, dann ist man auch wiederum in der kosmischen Dimension von Erlösung drin. Das Problem ist die Langsamkeit, das Warten, bis jeder, jede, bis ich selbst mich da einfinden kann. Gemäß Jesus liegt der Benefit solcher Prozesse im Reich Gottes. Er sagt schlicht, das Reich Gottes ist nahe. Im Johannesevangelium schwingt diese Seinsqualität immer mit. Vom nächtlichen Gespräch mit Nikodemus bis hin zu den Bildern vom Himmelsbrot, vom guten Hirten. Sie können das Johannesevangelium lesen und fühlen sich stets genährt, aus einer anderen Perspektive das Lesen. Und sonst ist es Fremdwort. Bei den anderen drei Evangelien will Jesus in immer neuen Gleichnissen den Menschen dieses Reich nahe bringen. Mit dem Himmelreich ist es wie. Er versucht dies fast verzweifelt und schafft es doch nur halb. Genau das ist Aussage. Das Himmelreich ist wie das Urvertrauen, eine Seinsqualität, die für uns kaum nachvollziehbar ist, die uns irgendwie abhanden gekommen ist. Sie ist unserem Denken und Dasein als Subjekt, unserer auf das Ich bezogenen Wahrnehmungsweise fremd und wäre doch so wichtig, sprich selig machend. Selig ihr, die bettlermäßig Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Selig ihr, die Hungernden jetzt, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig ihr, die Weinenden jetzt, denn ihr werdet lachen. Wir wissen von den Seligpreisungen, dass sie von Jesus selbst stammen. Aber haben wir sie auch verstanden? Sie sind nicht Moralien, noch realitätsfremde Verzückung. Vielmehr konkretisieren sie Reich Gottes Erfahrungen, die tatsächlich entstehen, wo Menschen, punktuell für uns halt möglich, von innen genährt, die engen Karos sich bezogenen Denkens und Sorgens momenthaft hinter sich lassen. Seligkeit findet in einer anderen Seins-, einer anderen Denkkategorie statt. Selig bin ich, wäre ich in der Rohform meiner Existenz, ohne Schmuck, ohne Reichtümer dieser Welt, ohne Macht, ohne Prestige, ohne sich beweisen müssen. Selig bin ich oder wäre ich, wo ich wie der damalige Bettler vertraue, dass ich genug erhalte, Fülle und dass mir Gutes widerfährt. Und dort, wo mir ein solches Vertrauen nicht möglich ist, da bin ich immer noch selig, insofern mir danach dürstet, hungert. Und selig bin ich sogar noch dort, wo ich auch inmitten von Not die Verhärtungen immer wieder hinter mir lasse und weinen kann. In den Seligpreisungen spricht einer, der erfahren hat. Und Jesus wirbt um unsere Sehnsucht und sagt vertrauensvoll, dass Seligkeit uns von der Zukunft uns entgegenkommt. Die Seligpreisungen sind im Futur geschrieben. Ihr werdet selig. Seligkeit verdankt sich der Gottnähe. Aber dies nicht nur als Endstation menschlichen Lebens, sondern als zeitlos währende Quelle. Das Göttliche nährt zwischendurch schon hier und jetzt, und zwar mystisch, wo immer wir auf dieses Ewige bezogen sind und wagen, daraus herauszuleben. Mal gelingt es eher, dann wieder nicht. Selig sind, wären wir einfach so. Jesus also weiß um einen a priorischen Zustand der Seligkeit. Dieser ist Lohn und er ist mystisch uns zugänglich. Wiederum, Psychologie und Theologie fallen zusammen. Er ist zugleich ein tiefes Bei-sich-Sein als ein In-Gott-Sein oder im Vater-Sein. Ich bringe ein Beispiel trotzdem. Frau Ranzetti, die Namen sind verändert. Die Mutter hatte sich früh von ihr abgewendet und starb. Und diese Frau litt an ihrer eifersüchtigen Suche nach Anerkennung und Sexualität. Sie hatte 7 Männer parallel und hatte eine unstillbare Sehnsucht nach mütterlicher Sehnsucht, litt daran und hatte ein Aha-Erlebnis in einer neuen Gebetsform. Sie hatte Krebs und lernte neu zu beten. Sie hielt ihre Hand aufs Herz und zeigte betend Gott ihren Durst. Eine ihrer Rückmeldungen zeigte das auch. Nach langem Warten erfuhr sie seelische Nahrung. Bei Gott erhalte sie genug, meinte sie verschämt. Von Gott und seiner Fülle her sei sie frei von Gier, Not und Rechtfertigung. Und sie lernte, ihre Sehnsucht auf Gott hinauszustrecken. Und ihr Mann stellte fest, dass sich etwas verändert habe. Andere Menschen erfahren Ähnliches. Im Glück von einem schönen Herbsttag, in einer zwischenmenschlichen Begegnung, in der Würde eines Gottesdienstes, im feierlichen Begehen einer Erinnerung, immer geschieht ein Berührtsein. Das hat keine Worte mehr. Da finden momenthaft tragische Abgründigkeit und staunende Großartigkeit eben mystisch zusammen. Mystik, Erfahrung, das ist oder wäre die Grundlage auch von Liturgie und Gottesdiensten, von Gemeinschaft im Heiligen, von einer unserer Teilhabe an Gott. Aber warum gelingt das so wenig? Zu dieser Weltbefindlichkeit des Menschen gehört nebst der Urerfahrung von Angst auch die Folgeerscheinungen. Ich beschreibe sie andernorts als Begehrens- und Machtstruktur. Sünde, wieder etymologisch interessant, heißt Sonderung und meint ein tiefes Herausgefallensein aus der Ureinheit und aus dem Urkontext. Ich mag im Moment auf dieses Gewordensein nicht näher eingehen. Ich verweise hier auf die Lektüre Erlösung aus Prägung. Erlösungsbedürftig ist auch vieles von dem, was wir heute als normal bezeichnen. Die Entstehung eben genau dieses Buches, das war für mich selbst ein großes, ja mein größtes Aha-Erlebnis, nämlich zu begreifen, wie sehr dieser Jesus die menschliche Psyche und ihr Gewordensein begriffen hat, wohl intuitiv, und wie genial er antwortete. Einige Antworten wurden schon genannt. Sohnschaft, mit Gott ist es wie mit einem liebenden Vater, Himmelreich, Lohn. Auf eine bislang nicht eigens hervorgehobene Antwort gehe ich abschließend ein. Die Liebe. Jesus liebte die Seinen in unvorstellbarem Ausmaß. Die Jünger, die Frauen, die Leidenden, die Armen und auch die Reichen. Und doch war es nicht Masochismus, sondern das Bedürfnis zu lieben. Dies aufgrund von Betroffenheit, aber auch aufgrund und in Anbetracht seines eigenen so tiefen Angeschlossenseins an den Vater. Jesus wollte sich verschenken. Hingabe war auch die konsequente Antwort auf die damals Mächtigen und auf die überhandnehmende menschliche Machtprägung. Wiederum war es wohl Jesu mystische Einheit mit dem Vater, eine letzte Treue auch zu seinem Auftrag, die ihm die Kraft zur Passion, zur Lebenshingabe, durch Ohnmacht, Hohn, Geiselung und Tod hindurch gab. Wir sagen das so schnell, aber es ist so viel dahinter. Irgendwoher hatte er diese Kraft. Mit diesem Zeugnis bis hin zur Auferstehung hinterließ uns Jesus gleichsam eine überzeitlich gültige Formel der Liebe. Aber wer versteht? Jesu Antwort auf die Mächtigen und die Machtprägung dieser Welt hieß, Ohnmacht und Kapitulation zulassen. Und darin und darüber hinaus gerade so auf die neu aufkeimende Liebe setzen. Er war gewiss, dass er als Subjekt zwar sterbe, dass aber der Vater als das Ich Übersteigende dauerhafter sei als der Tod. Jesus überantwortete sich ganz dem Vater. Und so meine letzte These. Ein Höchstmaß an Liebe, wie Jesus es lebte, ist nur vom mystischen Einssein mit dem Vater her möglich. Aber so werden Menschen nicht neurotisiert, sondern zu Liebenden. Sie alle wissen um das Liebesgebot. Wir haben heute Morgen von Roman Siebenrock schon gehört. Doch es erscheint uns moralisch überfordernd. Es kann ethisch allein nicht eingefordert werden. Wer kann schon seinen Feind lieben und ihm verzeihen, derweil das Herz noch immer blutet vom Unrecht, das uns angetan wurde? Ich höre immer noch einen Satz von einem Prediger als Kind. Da sollen wir noch unsere Feinde lieben, dabei haben wir doch mit den Freunden schon genug. Wer kann das? Unsere Liebesfähigkeit bleibt begrenzt und das darf sein, auch von Gott her. Darum geht es nicht. Dennoch lohnt es sich, dieses Liebesgebot mystisch zu bedenken. Wie eigentlich wird dieses Unmögliche einer existenziellen und doch authentischen Liebe möglich? Jesus gelang sein Verhalten aus dem Vater heraus, geschenkt. Ich spreche auch, wie du, Roman, von einem Dreieck. Vom Vater her sind wir genährt. Im Kleinen gilt das aber auch für uns. Wenn Liebe mehr sein will als Natur, mehr als Trieb, mehr als allein Atmosphäre von Zuneigung und Achtsamkeit, so wichtig das auch ist. Wenn Liebe mehr sein will, dann kann sie nicht als Überichtgebot befohlen werden, sondern ereignet sich bruchstückhaft als geschenkte Kraft. Liebe geschieht von selbst. Nachdem etwas in uns angekommen ist, in der Seinsweise von Versöhntheit, Friede, geschenkten Dasein, die Jesus Himmelreich nannte. Weil selbst berührt, genährt, dankbar. Und insofern in uns selbst die engen Grenzen unseres Ichs ein Stück weit transzendiert sind, geschieht es bisweilen auch bei uns, dass es aus uns heraus liebt und verzeiht. Dankbarkeit steckt an. Liebe noch mehr. Liebe ist jener Persönlichkeitsakt, der die Grenzen des Ichs sprengt und berechnende Kategorien hinter sich lässt. Denken Sie mal darüber nach, es gibt mit Sicherheit in Ihrem Leben einen Menschen, vielleicht auch mehr als einen, für den will es sich einfach verschenken. Darum geht es. Es gibt sicher einen Menschen, wo wir das Bedürfnis haben, ihn zu lieben. Für diesen Menschen tut es aus uns heraus. Und genau um dieses von innen heraus fließende Tätigsein, um Solidargemeinschaften der Liebe ging es Jesus. Darum, dass ein anderes Prinzip herrsche als Gier, Heuchelei, Berechnung, Macht. Ich stelle mir das also so vor, als hätte Jesus mit seinem Verhalten in unserem Unbewussten einen erlösenden Weg angebahnt. Eine Spur. Mit seinem Verhalten in unserem Unbewussten eine Piste geschlagen. Pistis heißt Glaube. Weil eine Spur da ist, fällt es uns leichter, den Weg auch zu gehen. Oder uns wie manchmal ein Traum berichtet von Jesus, wie in einem Gefährt tragen zu lassen. Ich muss Ihnen sagen, mir wird das bisweilen berichtet, Träumer und Träumerinnen, die von, da war ein Zug, der mich mitnimmt, oder die von Jesus träumen, oder von einem Geleise, das durch eine Schlucht geht, und die Aufgabe besteht eigentlich, dass man einsteigt in den Zug, oder dass man Jesus folgt. Wir müssen es nicht selbst bahnen, es ist angebahnt. Und es geht um eine Anbahnung durch das Unbewusste und durch die Not. Das eigentlich meint Erlösung. Das macht Jesus zum Christus. Dass er in seinem außerordentlichen Verhalten zum Inbegriff von Bewusstwerdung und zu einem neuen Verhaltensweg, nämlich jenseits der neurotischen Liebe wird. Und dass er so die menschliche Reifung in Richtung eines fernen Zieles vorantreibt. Jesus sagt schlicht, ich bin der Weg. Tatsächlich, Jesus ist Wegbahner und darin der Weg. Und das Ziel? Schräg hinüber, sagte ein Sterbender immer und immer wieder. Man wollte ihn umlagern, aber darum ging es nicht. Nachdem ich und seine Frau endlich begriffen hatten, dass schräg hinüber für einen Kategorienwechsel hinein in ein total anderes stand, da wurde er komplett ruhig. 15 Minuten später starb er. Mystik erst erschließt uns diesen Jesus und sein Geheimnis vom Vater. In der Mystik liegt oder läge der Schlüssel. Ein letzter Gedanke ist der Satz der Zukunft von Karl Rahner. Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Und ich möchte jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam das Lied, das Sie sicher kennen, Großer Gott, singen und spielen. Sie können auch aufstehen dazu. Und wenn wir es mit Mystik zu tun haben, versuchen Sie parallel zum Singen gleichzeitig sich noch zu hören. Immer so zu singen, dass ich auch noch höre. Bleiben Sie hörend und immer auch in der Frage, ist da eine Verbindung möglich? danke für Ihre Aufmerksamkeit.